Deutschlandfunk, eine Welt.
Wenn ein Diktator gestürzt wird, folgt ihm häufig ein neuer Autokrat. Oder aber die gesamte politische Landschaft gerät in Bewegung. Im Sudan ist Letzteres der Fall. Gut 3 Jahrzehnte hatte Machthaber Omar al-Bashir den Sudan autokratisch regiert. Nach einem Volksaufstand im vergangenen Jahr hat der Dauerregent seine Macht verloren. In Khartoum wird ihm derzeit der Prozess gemacht. Auch eine Auslieferung an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist im Gespräch. Regiert werden die Sudanesen derweil von einer Übergangsregierung, die in dieser Woche einen großen politischen Erfolg verkündete. Nach 17 Jahren Bürgerkrieg hat sie mit Rebellengruppen eine Friedensvereinbarung geschlossen. Wie tragfähig dieser womöglich historische Vertrag ist, das habe ich vor der Sendung Gerrit Kurz gefragt. Er ist Sudan-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.
Das ist ja nicht die erste Vereinbarung, die es jetzt im Sudan gegeben hat, sondern in diesen 17 Jahren hat es verschiedene Friedensabkommen gegeben und die haben nicht gehalten. Jetzt ist die Situation in der Tat anders. Es gibt eine Übergangsregierung, die gewillt ist, auch die bewaffneten Gruppen und insbesondere die Bevölkerungsteile, die vorher marginalisiert waren, zu berücksichtigen. Allerdings sind an diesem Abkommen jetzt zwei wichtige bewaffnete Gruppen, die wichtigsten bewaffneten Gruppen Sudans, nicht beteiligt. Es gab jetzt eine Prinzipienerklärung noch diese Woche am Donnerstag mit der SPLM North von Abdelaziz Al-Hilo aus den Nuba-Bergen. Das ist ein wichtiger Schritt. Das ist eine dieser Gruppen, die nicht unterschrieben hat. Aber eine weitere Gruppe aus Darfur ist nicht Teil. Und deswegen wird man noch sehen müssen, wie viel Frieden da tatsächlich einkehren kann. Als Teil dieses Abkommens soll es zum Beispiel eine gemeinsame Sicherheitstruppe von Rebellen und staatlichen Sicherheitskräften von 12.000 Truppen geben. Aber diejenigen Rebellengruppen, die jetzt dieses Abkommen unterzeichnet haben, die haben kaum noch Truppen in Sudan. Deswegen ist das ein bisschen unklar, woher die kommen sollen, wenn sie nicht neu rekrutiert werden.
Welche Vorbehalte gibt es auf der Seite der Rebellengruppen, die nicht unterschrieben haben?
Da heißt es immer wieder, dass es Skepsis gibt gegenüber der Gründlichkeit des Wandels in Khartoum. Wie Sie ja bereits erwähnt haben, gibt es eine zivil-militärische Übergangsregierung. Also es sind Sicherheitskräfte an der Regierung führend beteiligt, von denen auch einige für Verbrechen verantwortlich gemacht werden, insbesondere auch von diesen Gruppen und in den von Konflikt betroffenen Regionen. Die sehen also noch nicht, ob es jetzt genug Wandel gegeben hat. Und es hat jetzt tatsächlich auch in den letzten Monaten weiterhin Sicherheitsvorfälle gegeben, wo wir Berichten zufolge hören, dass sich die Sicherheitskräfte mindestens zurückgehalten haben und nicht ausreichend oder schnell genug eingegriffen haben, um da zu intervenieren und Menschen zu schützen.
Verlieren die Rebellengruppen durch diese Vereinbarung letztlich auch an Einfluss?
Also diejenigen Rebellengruppen, die jetzt das Abkommen unterzeichnet haben, glaube ich, die gewinnen erstmal an Einfluss, weil sie jetzt Positionen bekommen in den Gremien der Übergangsregierung, in der Regierung, im Kabinett zum Beispiel. Das ist also für die wichtig. Aber in der Tat, für diejenigen, die nicht unterschrieben haben, ist die Frage, was noch ihre Rolle ist und ob es noch mal eine bessere Chance gibt auf Wandel in Sudan.
Diese Vereinbarung könnte auch eine Rolle im demokratischen Prozess im Sudan spielen. Ja, welche Möglichkeiten gibt es durch diese Vereinbarung, dass es hier zu Fortschritten kommt?
Also wichtig wird vor allem sein, dass jetzt der Weg freigemacht ist für die Ernennung der Mitglieder des Übergangsparlaments und die Einrichtung dieses Übergangsparlaments. Das ist eigentlich seit einem Jahr überfällig und würde ein ganz wichtiges demokratisches Korrektiv zu der Exekutive in Khartoum bieten und würde eben auch einer breiteren Bevölkerung, auch anderen Bevölkerungsgruppen ermöglichen, sich in die Übergangspolitik einzubringen und nicht nur durch Proteste oder über Parteien, die an der Übergangsregierung beteiligt sind. Das ist ein ganz wichtiger Effekt. Ein weiterer ist eine nationale Verfassungskonferenz, die jetzt auch eingerichtet werden soll. Das war auch schon in der Übergangserklärung letztes Jahr angelegt, aber das soll jetzt eben nach dem Friedensabkommen auch kommen. Und das könnte eben den Grundstein legen für eine verfassungsmäßige Neuordnung des ganzen Sudan.
Apropos Neuordnung des Sudan, welche Rolle spielt diese Vereinbarung zum Darfur-Konflikt für die Beziehungen zum Südsudan, der sich ja vor 9 Jahren vom Sudan abgespalten hat?
Der Südsudan war Mediator dieses Friedensabkommens und wurde da von vielen sehr skeptisch auch beäugt, weil Südsudan jetzt nicht unbedingt als glorreiches Beispiel für Friedensabkommen gilt und besonders demokratische Politik. Aber ich glaube, mittlerweile haben doch einige gesehen, dass die Mediation relativ erfolgreich war, zumindest inklusiver, als man am Anfang gedacht hat. Und das ist insofern auch ein wichtiges Zeichen der Beziehungen zwischen Sudan und Südsudan.
Politische Bewegung gibt es auch auf einem anderen Gebiet im Sudan. Aus dem sudanesischen Außenministerium heißt es, dass die Regierung an einem Friedensabkommen mit Israel arbeite. Welche Bedeutung hätte eine solche Vereinbarung?
Also keine Frage, eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Sudan, das über Jahrzehnte islamistisch regiert wurde, und Israel hätte eine große symbolische Bedeutung. Allerdings ist die Art und Weise, auf die diese Normalisierung gerade verfolgt wird, ziemlich problematisch. Denn es ist vor allem der Druck aus den USA durch die Trump-Regierung, der darauf hinauslaufen soll, dass das Sudan diesen Schritt geht. Es ist jetzt eine andere Regierung in Khartoum. Grundsätzlich sind das keine Israel-Feinde, das ist nicht das Thema. Aber die Regierung hat neulich gesagt, als US-Außenminister Pompeo in Khartoum war, dass sie nicht das Gefühl haben, das demokratische Mandat zu haben, so einen wichtigen Schritt zu gehen ohne eigene Wahlen. Und deswegen würden sie das lieber einer Regierung überlassen, die gewählt ist. Die Gefahr besteht eben auch, dass eine Normalisierung unter jetzigen Bedingungen die fragilen Beziehungen im Übergangsprozess weiter strapazieren könnte und eher dem ohnehin schon mächtigen Sicherheitssektor nutzen würde.
Und wie sieht die Situation bei der Bevölkerung aus? Würde sie einen solchen Schritt mittragen?
Das ist eben genau die Frage. Also eine Bevölkerung, die jahrzehntelang nichts Gutes über Israel gehört hat, die muss da auch zu sagen, vielleicht etwas langsamer herangeführt werden, nicht komplett abrupt. Das war jetzt vielleicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten anders, die jetzt autokratisch regiert werden, aber gerade in eben dieser fragilen Übergangssituation in Sudan, wo die Menschen sich jetzt Gehör verschafft haben, bräuchte es da, glaube ich, mehr Kommunikation im Vorfeld. Und dann könnte das auch gelingen. Aber Geduld ist das Gebot der Stunde und kein kurzfristiger außenpolitischer Erfolg für Trumps Wahlkampf.
Der fragile Wandel im Sudan, Einschätzung zum neuen Friedensvertrag und den Verhandlungen des Sudan mit Israel waren das von Gerrit Kurz. Er ist Sudan-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.